Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wunderbar, ja. Herzlich willkommen im Namen des Auswärtigen Amtes und der Ullstein Buchverlage zur Präsentation der von Alida Bremer und Michael Krüger herausgegebenen Anthologie Glückliche Wirkungen. Dieses wunderbare Buch ist jetzt im Propyläen Verlag erschienen. Ganz besonderen Dank an einen nicht anwesenden Herrn, nämlich an den ehemaligen Außenminister und jetzigen Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier. Er hat den Anstoß zu diesem wunderbaren Buch gegeben. Ganz herzlichen Dank auch an Christine Buchheit und Johannes Jakob, die das Buch von Seiten des Auswärtigen Amtes betreut und auf den Weg gebracht haben. Herzlichen Dank auch an Karin Graf, die ich nicht sehe, aber die wohl anwesend ist, die Literaturagentin, die die Buchidee an den Verlag herangetragen hat und sehr befördert. Ja, wir freuen uns sehr, dass Gernot Erler, der OSZE-Sonderbeauftragte der Bundesregierung, dieses Buch im Anschluss im Gespräch mit den Herausgebern und drei der Autoren vorstellen wird und über die Rolle der OSZE und Europa sprechen wird. Es wird auch eine kurze Lesung geben, nachdem die beiden Herausgeber über die Arbeit am Buch gesprochen haben. Es werden lesen Serhii Jadan, Katja Kettu und Ivana Seiko. Genau, beziehungsweise die Übersetzungen von Alida Bremer und Angela Plöger. Ja, ich hoffe sehr, dass dieses sehr schöne Buch dazu beitragen wird, dass die glücklichen Wirkungen vorangetrieben werden, die Goethe gemeint hat, und wünsche Ihnen eine anregende, interessante Veranstaltung. Vielen Dank.
Liebe Frau Jennecke, liebe Frau Bremer, lieber Herr Krüger, liebe Frau Seiko, liebe Frau Kettu, lieber Serhii Jadan, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für die freundliche Begrüßung und die Einladung hierher nach Leipzig. Ich freue mich, dass ich heute diese wunderschöne Anthologie mit Texten aus dem großen Raum zwischen Vancouver und Vladivostok hier vorstellen darf. Mit der Sammlung dieser am Ende 56 Beiträge aus ebenso vielen Ländern auf drei Kontinenten mit ganz unterschiedlichen literarischen und politischen Kulturen sind die Herausgeber Alida Bremer und Michael Krüger ein Wagnis eingegangen. Und wie ich höre, ist es auch nicht nur ihren herausgeberischen Fähigkeiten, sondern auch ihrer Beharrlichkeit und einer guten Portion diplomatischen Geschicks zu verdanken, dass wir diesen Band heute hier vorliegen haben. Man hört ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Anwesende natürlich ausgeschlossen, sollen manchmal eigenwillige und nicht ganz einfache Gesprächs- und Verhandlungspartner sein. Aus eigener Erfahrung als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die OSZE kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen, im politischen Geschäft ist es mindestens ebenso schwierig, die Vertreterinnen und Vertreter so vieler und so diverser Länder zu gemeinsamen Beschlüssen, zur Zusammenarbeit oder zur Befolgung gemeinsamer Regeln zu bewegen. An einem gemeinsamen Tisch sitzen Sie aber schon seit mittlerweile über 40 Jahren, seit sich 1975 zunächst 35 europäische Staaten zusammen mit der Sowjetunion, den USA und Kanada in Helsinki zu einer ersten Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der berühmten KSZE, getroffen haben. Dieses Treffen fand mitten im Kalten Krieg statt und nur wenige hatten damals den Mut, die Fantasie und das Vertrauen in die Zukunft, um sich vorzustellen, dass die KSZE, die nur Absichtserklärungen, aber keine verbindlichen Beschlüsse fassen konnte, die lange Zeit über keine eigenen Organe, kein nennenswertes Budget, geschweige denn irgendwelche Zwangsmaßnahmen verfügte, dass diese KSZE einmal einen entscheidenden Beitrag zur Entspannung und zur Überwindung des Kalten Krieges in Europa leisten sollte. Damit hat die KSZE auch dazu beigetragen, das sollte man gerade hier in Leipzig, der Stadt der Montagsdemonstration und der friedlichen Revolution von 1989-90 nicht vergessen, die Teilung der beiden deutschen Staaten zu überwinden. Daher kann man wohl mit Recht sagen, dass von der KSZE durchaus glückliche Wirkungen ausgegangen sind, wie es in dem Goethe-Wort heißt, das diesem Band seinen Titel gegeben hat. Wie hat die KSZE diese glücklichen Wirkungen erreicht? indem sie sich tatsächlich, wie Goethe weiterschreibt, gegen die Tendenzen ihrer Zeit gestellt hat, indem sie vom Konfrontationskurs des Kalten Krieges abgewichen ist und zunächst einmal die Tatsache der politischen Spaltung und der fundamentalen Meinungsunterschiede nicht akzeptiert, aber anerkannt hat. In der Schlussakte von Helsinki haben sich die KSZE-Staaten 1975 verpflichtet, diese Spaltung als Tatsache zu nehmen und die bestehenden Grenzen in Europa zu respektieren und sie nicht mit Gewalt zu verändern. Dafür aber sollten diese Grenzen zumindest ein klein wenig durchlässiger werden für Menschen, aber auch für Gedanken und Informationen, für Kontakte und Begegnungen und nicht zuletzt auch für Texte und Bücher. Lange Abschnitte in der Schlussakte von Helsinki sind daher der Förderung von Übersetzungen, von Verlagskooperationen oder dem Austausch von Kulturschaffenden gewidmet, über politische Grenzen hinweg und unabhängig von den Konflikten zwischen den Staaten. Diesem Ansatz, Frieden und Sicherheit durch Dialog und Verständigung zu fördern, sind wir auch im vergangenen Jahr gefolgt, als Deutschland den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSZE abgekürzt, innehatte, der Staatenkonferenz, die aus der ursprünglichen KSZE hervorgegangen ist. Vor ziemlich genau einem Jahr sind wir deshalb schon einmal hier in Leipzig zusammengekommen. Serhii Jardin war dabei, um auf die Rolle hinzuweisen, die Kultur und insbesondere Literatur für Frieden und Verständigung spielen, indem sie das Verstehen fördern, indem sie uns andere Welten, andere Standpunkte näher bringen, indem sie uns aber auch helfen, uns selbst und unsere Gesellschaften besser zu verstehen. Seitdem sind die Konflikte in der Welt, auch in unserer Nachbarschaft, nicht weniger geworden, leider eher im Gegenteil. Dazu zwei kurze Beobachtungen, in die es sich vielleicht lohnt, anschließend zu diskutieren. Erstens, mein Eindruck ist, dass Missverständnisse, Fehlwahrnehmungen, aber auch kulturelle Unterschiede oder unbewältigte historische Erfahrungen und Traumata für viele Konflikte unserer Zeit eine mindestens ebenso große Rolle spielen wie handfeste politische, militärische oder ökonomische Interessen. Und deshalb wird vielleicht die Vorstellung, man müsse nur an die wahren Interessen von Ländern oder Verhandlungspartnern appellieren, um zu vernünftigen Ergebnissen und Arrangements zu kommen, der Komplexität der Welt und der Zeit, in der wir heute leben, nicht gerecht. Und zweitens, und diese Gefahr ist vielleicht noch fundamentaler, wir scheinen uns im Moment über unsere Werte, Interessen und die Regeln unseres Zusammenlebens immer schwerer verständigen zu können. Schon die Beschreibung der Welt, in der wir leben, die Verständigung auf einfache Sachverhalte, scheint in dieser postfaktischen Welt manchmal kaum noch möglich zu sein. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, werden das Wagnis und die Leistung dieser Anthologie, die wir heute hier vorstellen, nur noch größer. Denn hier ist etwas gelungen, was uns in der Politik gerade besonders schwer fällt, nämlich ganz unterschiedliche Beschreibungen und Stellungnahmen zu unserer Welt und zu den Herausforderungen unserer Zeit zu ihrem Recht kommen zu lassen. Wenn Sie dieses Buch in die Hand nehmen oder vielleicht schon etwas hineingelesen haben, werden Sie feststellen, wie vielfältig und unterschiedlich die Texte sind, die hier zwischen zwei Buchdeckeln in einen Dialog treten und wie reichhaltig die literarischen Traditionen und historischen Erfahrungen sind, die hier versammelt werden. Und ein wenig von dieser Vielfalt und Vielstimmigkeit bilden wir auch mit den beiden Autoren und dem Autor ab, die heute hier bei uns sind. Sie stehen auch, und ich weiß nicht, ob das überhaupt beabsichtigt war, für wichtige Stationen in der Entwicklung der KSZE bzw. später der OSZE. Katja Ketto aus Finnland, dem Land der ersten großen KSZE-Konferenz, einem Land, das bis heute für Ausgleich und Verständigung zwischen Ost und West steht. Ivana Saiko, die sich in ihrem Werk immer wieder mit den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien beschäftigt, die uns schmerzlich gezeigt haben, dass auch mit dem Ende des Kalten Krieges Frieden in Europa keineswegs selbstverständlich ist. Und schließlich Serhii Jardin, in dessen Heimatland der Ukraine, während wir hier reden, ein nun schon 3 Jahre lang dauernder militärischer Konflikt tobt. Dieser Konflikt führt uns vor Augen, wie schnell Vertrauen und Verständigung, die in langen Jahren aufgebaut wurden, wieder zerstört werden kann und wie nachhaltig Gewalt und Propaganda Menschen entzweien und neue Trennlinien durch Europa ziehen können. Mit diesem Buch wollen wir daher zweierlei zeigen. Erstens, dass es jenseits dieser Konflikte und Krisen immer noch einen Raum der Verständigung, des Austausches und der gemeinsamen Hoffnung auf glückliche Wirkungen gibt. Und zweitens, dass es nicht nur Politikerinnen und Politiker sind, die einen Beitrag zu Frieden und Zusammenarbeit leisten können, sondern eben auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Zivilgesellschaften und letztlich wir selbst. Und wenn dieser Band einen kleinen Beitrag zu mehr Verstehen und Verständnis leisten kann, dann haben sich die Anstrengungen auf jeden Fall gelohnt. Ich danke Ihnen, wünsche dem Band viele glückliche Leser und freue mich jetzt sehr auf die Texte und das Gespräch mit unseren Gästen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, lieber Herr Erler, vielen, vielen Dank für diese schöne Einführung. Dieses Buch und jetzt auch Ihre Einführung hat ein wenig gezeigt, wie die Politik und die freie Künste zusammengehen können. Wir sind als Herausgeber, ich glaube, ich darf das jetzt in unserem gemeinsamen Namen sagen, aber Michael Krüger wird später auch selber sagen, sehr dankbar dem ehemaligen Außenminister und jetzigen Bundespräsidenten Steinmeier für die Idee für dieses Buch. Diese Idee ist entstanden aus dieser OSZE-Vermengung und wie Sie jetzt gerade erklärt haben, was können dann eben die freien Stimmen der Schriftsteller beitragen, damit man sich besser kennenlernt. Und als wir uns auf diese Reise begeben haben, die Autoren und Autorinnen zu suchen, die für unser Band, für unsere Anthologie schreiben werden, wussten wir gar nicht, was die Autoren uns schicken werden, was wir bekommen werden, wie das Buch am Ende dieser Reise aussehen wird. Ich glaube, dass ich das so jetzt sehr unbescheiden behaupten kann, dass wir ein wunderbares Buch bekommen haben, ein Dokument unserer Zeit. Wir haben den Autoren ein Goethe-Zitat gesendet. Sie haben das eingangs gehört, Herr Erlach hat das erzählt. Aber wir haben sie auch gefragt, ob sie uns nicht sagen könnten, was ihre Vision einer besseren Welt wäre. Was wäre für sie überhaupt eine bessere Welt? Und die Autoren haben darauf sehr verschieden reagiert, sehr verschieden. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Palette von Antworten, von entrüsteten Absage an der Möglichkeit, darüber programmatisch zu reden, die aus Polen kam, von einem fantastischen Autor, Stefan Hwind, der sagte, das erinnert ihn so ungefähr an Stalin oder Orwell. Also ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, aber dann eben sehr gut erklärt, bis zu wirklich witzigen Visionen, wie zum Beispiel aus Island, was eine bessere Welt heute wäre. Die Breite, die wir in diesem Buch haben, sowohl an Stimmen, an Stimmungen aus diesen Ländern, wie auch an Ideen, die die Autoren diesem Aufruf eine bessere Welt zu beschreiben, die sie uns am Ende geschickt haben, hat wirklich ein hoch, hoch interessantes, spannendes Buch am Ende zustande gebracht. Ich kann es wirklich allen ans Herz legen. Michael Krüger, der natürlich bei sehr vielen Autoren, als sie angeschrieben wurden, ob sie mitmachen, bei einigen sehr berühmten, ist nämlich, wissen Sie, sehr schwierig, sie zu überreden, dass sie einen Text für eine Anthologie schicken, aber sie machten mit, weil Michael Krüger dahinter stand. Zum Beispiel Margriet de Moor aus Niederlande, eine fantastische Autorin, oder der schon erwähnte Stefan Hwin und sehr viele, als die dann gesehen haben, Michael Krüger steht dahinter, dann haben sie mitgemacht, wird vermutlich jetzt seine Vision dieses Buchs, aber ich hoffe auch eine positive geben.
Ja, im Grunde. Das ist Europa. Es fängt immer so gemütlich an und dann wird es schrill. Das ist leider die Situation.
Hört man was?
Dann vielleicht dies.
Jetzt? Nein, immer noch nicht. Vielleicht kann man doch, jetzt. Ja, es ist eigentlich alles gesagt. Es gibt eine KSZE. Und mit sehr vielen Ländern und sehr ungleichen Ländern. Und wenn man die alle in ein Buch packen will, dann kommt man sehr schnell darauf, wie diese Ungleichzeitigkeit in diesen verschiedenen Ländern beschaffen ist. Was mich am meisten überrascht hat, dass zum Beispiel aus vielen südosteuropäischen Ländern ein Märchenton, aber auch von Frau Kettu, ein Märchenton in den politischen Diskurs gekommen ist. Das heißt, dass keineswegs alle Schriftsteller, die daran teilgenommen haben, sich auf so einem ganz bestimmten rationalen Diskurs befinden, sondern im Gegenteil versuchen, aus ihrer eigenen Mythologie, aus der Volksmythologie Texte zu senden, die wahrscheinlich ein viel tieferes Bild von diesen einzelnen Ländern geben, als der allgemeine Diskurs, den wir kennen, den wir hier in Leipzig oder in Berlin pflegen, den wir auch gerade vorher hier gehört haben. Wir denken immer, wir seien alle so aufgeklärte Menschen und mit der Aufklärung können wir auch diese Welt beschreiben. Dem ist leider oder Gott sei Dank nicht so. Das heißt, Schriftsteller sind nicht auf eine Stimme zu bringen, sondern Schriftsteller haben ihre sehr, sehr eigenen Ausdrucksweisen, die oft eben mit unserem rationalen Vokabular gar nicht übereinstimmen. Also das war für mich das eigentlich Interessante an der Anthologie, nicht die Bestätigung dessen, was ich selber denke, sondern das Gegenteil. Dinge, die mir lange nicht durch den Kopf gegangen sind und die plötzlich auftauchen und ihre eigene Wirklichkeit beschreiben. Das Zweite ist, wer Band liest und wer vor allen Dingen den Text meines Nachbarn liest, der wird natürlich sofort daran erinnert, dass diese fantastische Idee, Herr Erler hat es auch gesagt, diese fantastische Idee der Gerechtigkeit unter den Völkern, dass das eine große Illusion ist. Nicht nur, was die gegenwärtige Situation in der Ukraine betrifft, die nach wie vor ein vollkommen ungelöstes Problem Europas ist und der ganzen Welt, sondern auch die kulturelle Ungerechtigkeit. Sie müssen immer bedenken, dass heute ein englischsprachiger Schriftsteller, ohne dass er etwas dafür tun muss, ein Publikum, ein potenzielles Publikum von 800 Millionen Lesern hat. Von Amerika über Südafrika, über England, wo auch immer. Dass aber jemand, der in Finnisch schreibt oder in Ukrainisch, dass der ein paar Millionen Leser hat und er ist auf Übersetzungen angewiesen. Wir tun aber immer so, immer noch, als sei das Übersetzen von Literatur eine Sache, die man auch dem Markt überlassen kann, ist eine Sache, die das wird sich schon irgendwie zurechtschaukeln. Und wenn man hier über die Messe geht, denkt man, naja, eigentlich ist alles Wichtige vielleicht übersetzt. Wenn ich mir aber einige Länder, die in diesem Buch, die eben dieser Gruppe dazugehören, angucke, dann muss ich gestehen, dass ich nach 40 Jahren Literaturkenntnis null Ahnung von diesen Literaturen habe. Gibt es eine usbekische Literatur? Ja, also ich glaube, keiner von euch hier könnte fünf Namen sagen, die diese Literatur auch nur in Ansätzen beschreiben. Was ich damit sagen will, ist, wir, die Leute, die sich für Literatur interessieren, müssen eben über unsere Länder darauf dringen, dass nicht nur in Brüssel, sondern auch in den Ländern selber die Förderung von Literaturübersetzungen noch mehr gefördert wird, Man muss immer bedenken, dass die gesamte Literaturförderung in Europa immer noch weniger kostet als ein Starfighter oder ein großes Überschallflugzeug. Alle Übersetzungen, die Sie hier sehen, sind weniger von den Kosten her als ein großes Flugzeug. Und man muss sich diese Dimensionen immer klar machen, wenn man über Übersetzungsförderung redet. Denn wir auch wissen auch alle, und man muss nur an die eigene Bundeswehr denken, wo die Hälfte der Maschinen ja immer auf der Erde ist, weil sie alle kaputt sind. Die Literatur ist etwas dauerhafter als alle Starfighter zusammen. Die Starfighter sind nach 15 Jahren praktisch nicht mehr verwendbar, während die großen Literaten, die großen Bücher dieser OECD nach wie vor gelesen werden können. Mit anderen Worten, dieses Buch ist für Alida und mich nichts anderes als also die Aufgabe, das zusammenzustellen, nichts anderes als der Versuch zu zeigen, dass es sehr unterschiedliche Literaturen gibt, dass es sehr unterschiedliche historische Entwicklungen gibt, dass es aber sehr große Ungerechtigkeiten nach wie vor zwischen diesen Ländern gibt und zu allerletzt, dass wir, so seltsam es klingt, dass die Literatur ganz offensichtlich immer noch eine Antwort hat, wo die Politik oft repetitiv, wiederholend immer dasselbe sagt. Die Literatur ist reicher als alle anderen Diskurse, also muss man sie fördern, wenn man die Förderung innerhalb dieser Gruppe der OECD fördert. Danke.
Damit haben wir noch nicht verraten, wie wir an diese alle Autoren gekommen sind. Michael Krüger hat wunderschön beschrieben, wie verschieden, also wirklich in diesem bunten Blumenstrauß, weil Anthologia heißt ein Blumenstrauß, Anthologie, dieses Wort kommt davon. Wie es dazu gekommen ist, es gab natürlich Schwierigkeiten. Einige Länder, das ist so eindringlich jetzt gesagt worden, haben einfach nicht so berühmte Schriftsteller, dass man einfach sie jetzt anruft und sie schreiben einen Text für uns. Es war schwierig überhaupt zu wissen, wer zum Beispiel in der Mongolei der wichtigste Autor wäre für unser Buch. Aber auch in San Marino. In San Marino, das ist ein so kleiner Staat, aber ist Mitglied in der OECD. Wie kommt man da an einen Autor? Oder in Monaco oder in Andorra? Das heißt, es gab nicht nur Probleme eben mit den Ländern wie Kasachstan, Kirgisistan, aus denen wir nicht viele Autoren kennen, sondern auch in sehr kleinen Ländern. Aus einem Land, aus Turkmenistan, haben wir leider nicht geschafft, einen Text zu bekommen. Das spricht sehr viel für die Freiheit in Turkmenistan, befürchte ich. Das ist das einzige Land, das ein leeres Blatt hat in diesem Buch. Was auch für sich spricht, die Leere oder eine weiße Seite in einem Buch spricht auch. Sodass auch das auf Sie als eine Überraschung wartet in diesem Buch. Aus dem kleinen Liechtenstein gibt es eine Graphic-Story, eine gezeichnete Story. Das finde ich auch sehr charmant in diesem Buch. Das heißt, die Diversität ist so enorm. Ich werde es nicht mehr anpreisen, sondern Sie werden es hoffentlich auch jetzt durch die Stimmen unserer Autoren erfahren. Zunächst werden wir die kroatische Autorin, die links vor mir sitzt, hören, also ihren Text aus der Anthologie. Das ist Ivana Sajko. Sie ist derzeit in Berlin als DRD-Stipendiatin, also Stipendiatin im DRD-Künstlerprogramm in Deutschland für ein Jahr anwesend. Sie ist eine der wichtigsten Stimmen der kroatischen Literatur, eigentlich international als Theaterautorin bekannt. Ihre Stücke werden auf allen möglichen Bühnen, auch im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland gespielt. Sie hat bei Matthes und Seitz einen sehr bemerkenswerten Antikriegsroman veröffentlicht, auch ein Theoriebuch über Theater. Das heißt, sie schreibt Prosa, Theorie und Theaterstücke. Also ich habe nicht unverdient dieses wichtige DAD-Stipendium bekommen, sondern durchaus anhand ihres großen Werks. Und sie vertritt jetzt hier also die, für uns die kroatische Literatur. Ich habe diesen Text übersetzt, deswegen darf ich es jetzt auch vorlesen. Ivana wird später in der Diskussion zu Wort kommen. Ich habe sie vorhin flüstern gefragt, ob sie folgen kann. Sie sagte, sie kann das, sie lernt gerade in Berlin Deutsch, aber sie kann Deutsch noch nicht sprechen. Ja, aber verstehen, Sie sehen, sie lacht, also sie versteht. Ja, also ich heiße Ivana Sajko, willkommen und lese auch direkt im Anschluss Ihren Text. Das notorische Wort, das mit L beginnt. Ich hatte vor, diesen Text meinen Kollegen in Kroatien zu widmen, die sich mit ihren bescheidenen, aber kreativen Kräften unermüdlich gegen die Rechten, die Klerikalisierung der öffentlichen Institutionen und die Faschisierung der Gesellschaft zur Wehr setzen. Doch der Text entwickelte sich in eine andere Richtung, ganz unbeabsichtigt. Vielleicht aufgrund meiner Ermüdung infolge der ständigen Opposition zur kroatischen Regierung. Und vielleicht hat mich auch mein 40. Geburtstag, den ich als beinahe fatal empfunden habe, zu einer grundsätzlichen Botschaft verleitet. Diese ergab sich aus meinem Verständnis der derzeitigen Umstände, aus dem innigen Gefühl, dass in der Dichotomie von Gnade und Gewalt die Letztere überwiegt. Ich schlage den Guardian auf. Auf der Titelseite sind Menschen in verschiedenen Stadien des Leidens zu sehen, deren Verluste unterschiedliche Ausmaße haben. Eine Kolonne verfrorener Flüchtlinge an der Grenze zu Ungarn, die gezwungen sind, sich mit ihren Kindern in den Schlamm zu knien. Eine Mutter, die einem Mann ihr Neugeborenes über den Stacheldrahtzaun der türkischen Grenze reicht. Ein weinender Vater, der im Flachwasser an der griechischen Küste seine Tochter in den Armen hält. Meine Fantasie versetzt mich mechanisch in diese Fotos, in diese Kriege, unter diese Bomben, auf dieses überladene Schiff, in diese Kolonne, in der ich zum Beispiel zu Fuß den tausendsten Kilometer zurücklege und dabei meinen Sohn trage, der vor Fieber zittert und vielleicht gerade in meinen Armen stirbt. An dieser Stelle nehme ich üblicherweise eine Beruhigungstablette und hole meinen Sohn zurück ins Leben. Das nenne ich die derzeitigen Umstände. Die Gewalt, die bewegt, und die Dummheit, die herrscht, und die Ängste, die einen erfassen, verlangen nach der Anwesenheit eines Glaubens, egal welchem. Dieses Verlangen entsteht als Reaktion auf den Ausnahmezustand, den man durch ein improvisiertes Aufzählen beschreiben kann. Kriege in der Nachbarschaft Europas, Konflikte in Afrika, Wahlen in Amerika, das Erstärken der Rechten in Europa, Autokraten, die militärische Großmächte anführen, Heranwachsende mit Messern und Bomben, die im Namen eines Gottes töten, den sie selbst verraten haben, Angstzustände, bevor man in ein Flugzeug steigt und während einer Fahrt mit der U-Bahn, der Absturz in die Depression aufgrund all jener toten Kinder in den Nachrichten, aufgrund des Jungen in einem Rettungswagen, der sich verwundert an sein blutüberströmtes Köpfchen fasst, aufgrund der Vergeblichkeit des Mitgefühls. Panikattacken beim Gedanken an die Zukunft und das Schamgefühl, da ich nicht vermag, meine Ängste zu rationalisieren. Fieberhafte Fragen wie, was kann ich tun, was könnten wir tun? Und ein Gedanke, der mich ganz am Ende einholt. Ein Gedanke, den ich schon seit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien mit mir herumtrage, als ich noch fast ein Kind war und keine komplexere Antwort geben konnte. Ein einfacher und reiner Gedanke, wie all jene Gedanken, die man so früh hat. Liebe, der Glaube an ihre Kraft und ihre Vernunft. Das ist jene grundsätzliche Botschaft. Die Liebe rettet die Welt. Vor der Geopolitik, vor der Ökonomie, vor der Vermutung, dass wir Menschen infame Wesen sind. Fern von jeder Banalität oder Abgedroschenheit erscheint mir dieser Gedanke heute als eine Strategie, als eine ganz rationale Lösung, bei der man die Vorbedingung für Liebe in den Grundlagen einer notwendigerweise sozialen und linken Politik findet. Dieser Gedanke wischt alle Ängste und Zweifel fort und alle Grenzen. Danke. Wir werden später mit Ivana Saiko diskutieren. Jetzt wird Michael Krüger Scherkiza dann vorstellen.
Ich habe es gut, wenn ihr mich hört. Ich habe es gut, weil ich ihn nicht vorstellen muss. Ob das so von der Weltgeschichte so beabsichtigt war, dass Sergej Sadan sich in allen Ländern, auch Westeuropas, eine so gute Figur macht, das weiß ich nicht. Aber er ist ein großer europäischer Autor, der oft in Deutschland aufgetreten ist. Er ist ein großartiger Musiker. Er ist ein Dichter. Er hat viele seiner Bücher sind in Deutschland erschienen, bei Suhrkamp. Wer ihn aus irgendwelchen Gründen noch nicht gelesen hat, solle morgen damit anfangen, denn es lohnt sich sehr. Es ist ein Skandal, dass wir von der Kultur der Ukraine so wenig wissen, und es ist eine große Freude, dass wenigstens die Literatur in diesem Falle gut behandelt wurde und in sehr, sehr guten Übersetzungen vorliegt. Gerade seine Bücher sind wunderbar übersetzt. Also.
Vielen Dank, guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Also, ich denke, ist das sehr gut, dass über die Zukunft nicht nur Politiker, sondern auch die Künstler zu sprechen. Der Blick der Kultur ist vielleicht nicht so objektiv, aber ich glaube, dass in diesem Blick sind viele Möglichkeiten für die Hoffnung. Wir in unserem Land, in der Ukraine, schon 3 Jahre dauert den Krieg. Und natürlich für uns Ukrainer ist sehr wichtig, welche Zukunft wir alle zu bauen. Ich probierte in meinem Text darüber kurz zu sprechen. Also ich lese jetzt ein bisschen auf Ukrainisch und dann Sie lesen auf Deutsch. Майбутнє має бути інакшим. Говорячи про майбутній кращий світ, ми тим самим визнаємо, що світ сьогоднішній, світ, у якому ми перебуваємо, є далеким від ідеалу. І в будь-якому разі потребує покращень. Не певен, чи світ може бути ідеальним у принципі. Але говорячи конкретно про ті обставини, на яких нам усім випадає сьогодні жити, навряд чи хтось серйозно і відповідально скаже. Світ прекрасний. Лишімо його таким, яким він є. Світ далеко не прекрасний. Світ несправедливий і потворний. Він потребує змін. Так само, як і всі ми теж потребуємо серйозних внутрішніх зрушень, серйозних світоглядних трансформацій. Якщо, звісно, не хочемо завтра прокинутись в реаліях Третьої світової війни чи якогось локального апокаліпсису. Той, хто лишає світ у сьогоднішньому, з його викривленою наскрізь брехливою політичною складовою, з його самовбивчим економічним наповненням, з його ставленням до людських прав та людської гідності, з його розумінням проблем свободи та гідності, з його трактуванням проблем освіти, здоров'я чи екології, права на існування, просто не дає шансів майбутньому. Майбутнє має будуватися на рівності, взаємодії та відповідальності. В іншому випадку в нього просто немає шансів. Немає шансів уникнути несправедливості в того, хто виправдовує несправедливість взагалі. Немає шансів безтурботно прожити решту днів у того, хто плутає безтурботність із безвідповідальністю. Ідучи сьогодні на поступки брехні, подвійним стандартам і несправедливості, ми позбавляємо себе права на справедливість в майбутньому.
Ich lese seinen Text in der Übersetzung von Claudia Date. Wenn wir von einer besseren zukünftigen Welt sprechen, geben wir damit zu, dass die heutige Welt, die Welt, in der wir jetzt leben, ganz und gar nicht ideal ist und dringender Fortentwicklung bedarf. Ich weiß zwar nicht, ob es eine ideale Welt überhaupt geben kann, aber wenn wir über die Bedingungen sprechen, unter denen wir derzeit leben, wird kaum jemand, der sich ernsthaft und verlässlich äußert, behaupten, dass die Welt schön sei und wir sie so lassen können, wie sie ist. Die Welt ist ganz und gar nicht schön. Sie ist ungerecht und scheußlich. Sie braucht Veränderung.
ebenso wie wir. Auch wir brauchen substanzielle innere Veränderungen, substanzielle weltanschauliche Transformationen. Andernfalls finden wir uns morgen im Dritten Weltkrieg oder in einem lokalen Inferno wieder. Wer die heutige Welt rechtfertigt mit ihren verzerrten und verlogenen politischen Konstrukten, mit ihrer selbstmörderischen ökonomischen Ausrichtung, mit ihrer Deutung der Menschenrechte und der menschlichen Würde, mit ihrem Begriff von Freiheit und Würde, mit ihrer Einstellung zu Bildungs-, Gesundheits- und Umweltfragen, nimmt ihr alle Zukunftschancen. Die Zukunft sollte sich auf Gleichheit, Gerechtigkeit und Verantwortung gründen, sonst hat die Welt keine Chance. Wer Ungerechtigkeit relativiert, wird sie nicht beseitigen. Wer Verantwortungslosigkeit mit Sorglosigkeit verwechselt, wird den Rest seiner Tage nicht unbeschwert verleben können. Wenn wir heute Lüge zweierlei Maß und Ungerechtigkeit zulassen, verspielen wir die Chance auf eine gerechte Welt in der Zukunft. Die zukünftige Welt sollte auf jeden Fall gerecht sein, auch wenn das utopisch klingt. Mehr noch, unsere zukünftige Welt sollte so beschaffen sein, dass die Forderung nach Gerechtigkeit nicht utopisch klingt. Wenn wir die Zukunft gestalten und dabei das heutige Ausmaß an politischer Korruption, wirtschaftlicher Verantwortungslosigkeit und Kulturchauvinismus tolerieren, bauen wir uns freiwillig ein Gefängnis, in dem wir auf unbestimmte Zeit einsitzen werden. Natürlich sind diese Dinge seit langem bekannt. Leider gerät das Bekannte immer schnell in Vergessenheit. In den meisten Fällen ist Ungerechtigkeit kein abstraktes Phänomen. In den meisten Fällen hat das Unrecht einen konkreten Namen. In den meisten Fällen haben Ungleichheit, Aggression und Lüge ein Gesicht. Es ist für uns alle besser, das Unrecht beim Namen zu nennen, die Lüge aufzudecken und nicht zu verschweigen, Verbrecher, Aggressoren und Vergewaltiger für die begangenen Straftaten zu belangen. Die Welt ist zu unvollkommen, als dass man schweigen könnte. Wir alle sind zu verletzlich und wehrlos gegenüber der Zeit und der Geschichte, als dass wir uns ironisch herausreden könnten, wenn wir vernichtet werden. Die Zukunft hat keinen Sinn, wenn uns egal ist, wie sie aussieht. Das Land, in dem ich lebe, führt seit 3 Jahren Krieg gegen einen Aggressor. Einen Aggressor, der sich heute in unseren Tagen über alle rechtlichen und moralischen Regeln hinwegsetzt, der zynisch und brutal die Lehren der Vergangenheit übergeht und dessen Zukunft auf totaler staatlicher Gleichschaltung, Chauvinismus und Revanchismus fußt. Für uns ist die Zukunft ohne wirtschaftliche Stabilität und ohne soziale Absicherung undenkbar. Uns geht es um unsere Existenzberechtigung, um den Erhalt unserer Freiheit, um unser Überleben. Für uns ist Geschichte nicht etwas Abstraktes. Sie ist die Wirklichkeit, die vor unseren Augen entsteht, die unsere Hände erschaffen. Wir haben große Vorbehalte gegenüber der Vergangenheit und große Erwartungen an die Zukunft. Und wir haben eine große Verantwortung. Es wäre gut, wenn alle, die über eine zukünftige, bessere Welt sprechen, diese Verantwortung auch empfänden.
Ja, ich wollte nur die Biografie öffnen. Vielen Dank. Stelle Ihnen jetzt unsere Autorin aus Finnland vor. Dank dem Ullstein Verlag kam der Kontakt mit Katja Kettu zustande, wofür wir sehr dankbar sind, sodass wir eine starke Stimme aus Finnland in unserem Buch bekommen haben. Katja Kettu hatte ihren literarischen Durchbruch mit einem fulminanten Debüt gemacht, mit dem Roman Wildauge. Das ist in Deutschland bei Kiepenkauer und Witsch zuerst erschienen, 2014. Das war ein Bestseller in Finnland und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Und dieses Buch wurde auch verfilmt. Sie ist auch eine Regisseurin, also ähnlich wie Ivana Saiko nicht nur Prosa-Autorin, sondern Theaterautorin, ist Katja Kettu eine Filmkünstlerin. Sie ist auch Autorin von Kurzfilmen und Musikvideo und hat sogar eine eigene Band. Das hätten wir gerne gehört, aber das geht heute nicht. Vielleicht ergibt sich einmal die Möglichkeit. Und diese Band hat einen witzigen Namen, Confusa. Also da bin ich sehr gespannt. Sie ist eine Sängerin in dieser Band. Und das wäre echt toll, sie erleben zu dürfen. Wir sind Angela Plöger natürlich dankbar, sowohl für die schöne Übersetzung im Buch und auch dafür, dass sie Katja Kettu übersetzt die ganze Zeit.
Hauska olla täällä yhtenä kirjan kirjoittajista ja suomalaisena niin, että Suomi ei jäänyt yhdeksi valkoiseksi sivuksi Turkmenistanin lailla. Suomi on hyvin pieni kielimaa ja tänä päivänä on äärimmäisen tärkeää entistä enemmän, että luodaan nimenomaan tällaisia kulttuurisia siltoja ja kirjallisuus on yksi näistä tavoista.
Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf und dass ich Finnland vertreten kann. Und ich bin auch froh darüber, dass für Finnland in dem Buch keine weiße Seite sein wird. Es ist ja ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig austauschen und dass auch Finnland hier als ein Beitrag erscheint.
Vuonna 1975 en itse ollut vielä syntynyt ja Suomi näyttäytyi silloin jonkinlaisena tämmöisenä tai siltojen rakentamisen maana. Itse taas, kun multa pyydettiin tätä tekstiä, niin päätin kirjoittaa sen tällaisen suomalaisia muinaisjumalia koskevaan tai pyytävään rukouksen muotoon.
Als die KZE stattfand, da war ich noch gar nicht geboren. Aber ich habe, als Ihre Bitte kam, mich hier zu beteiligen, einen Text geschrieben, in dem es um die alten finnischen Götter geht.
Se tuntui mulle ainoalta tavalta, koska halusin puhua niin monesta asiasta. Halusin puhua muukalaisvihaa vastaan, halusin puhua pakolaista, halusin puhua naisten oikeuksista. Halusin ikään kuin kirjailijana kantaa sen vastuun, yhteiskunnallisen vastuun myöskin Euroopasta. Mutta tämä taakka tuntuu minusta niin suurelta ja Euroopassa, mutta myöskin Suomessa vallinnut hyvin tämmöinen niin kuin äärioikeistolla aika niin kuin jotenkin ihmisvihamielinen ilmapiiri sai mut niin kuin jollain tavalla taipumaan tällaiseen rukoukseen.
Ich habe mich zu dieser Methode entschlossen, zu diesem Gebet, obwohl ich sehr gern über viele andere Dinge geschrieben hätte. Ich hätte gern über Fremdenfeindlichkeit geschrieben, über rechte Bewegungen und Flüchtlinge und alles, was uns heutzutage bewegt. Aber irgendwie musste ich das verdichten und habe das denn in Form dieses Gebetes geschrieben.
Mun kaikki kirjat oikeastaan käsittelee, vaikka kirjoitan pienistä kansoista, vähemmistökansoista, niin näiden yksilötarinoiden kautta haluan myöskin kirjoittaa maailmasta ja maailman kirjallisuutta.
Obwohl ich über kleine Völker schreibe, über Minderheiten, so möchte ich doch oder so schreibe ich doch auf diese Weise über die großen Probleme der Welt.
Meillä Euroopassa edelleenkin on osittain hyvä tilanne, että on nortaamme tätä ideologiaa, että on pieniä kansoja, pieniä kieliryhmiä ja taas suuria ja kummatkin voivat elää vuorovaikutuksessa.
Es ist ja doch so, dass wir haben in der Welt große Völker und wir haben kleine Völker und es ist ja sehr wichtig, dass zwischen diesen Völkern ein Austausch geschieht.
Mutta haluan myöskin etenkin viimeisessä romaanissani käsitellä myöskin semmoisia kieliryhmiä esimerkiksi Venäjällä, joilla ei ole mahdollisuutta tätä omaa kulttuuriaan toteuttaa, joiden tuleva olemassaolo on uhattuna.
Ich habe in meinem letzten Buch über ein kleines Volk geschrieben, dessen, das sind die Mari, dessen Volk, dessen Existenz und deren Kultur ja bedroht ist und die also um ihre Identität zu ringen haben.
Se oikeastaan jaksaa mua hämmästyttää ja ilahduttaa uudestaan ja uudestaan, että miten meillä voikin olla tällainen maanosa, missä sekä voidaan antaa, ja minusta Saksa on hieno esimerkki siitä, että voidaan antaa tilaa muille kulttuurille, mutta myöskin niin kuin elää omassa maassa ja tukea sitä.
Ich wundere mich immer wieder darüber, dass es wie zum Beispiel in Deutschland möglich ist, dass verschiedene Kulturen hier miteinander leben und das aber trotzdem das einheimische Volk sozusagen imstande ist, seine eigene Kultur zu bewahren.
Luenpa sitten tämän tekstin.
Jetzt lese ich meinen Text vor.
Taivaan ukko, tulen haltia, päivän työr, päivinieda, tuulen vanha, piekkakalles. Minä rukoilen teitä, kuulkaa pakanaiset sanani, taivaan kirjokanteen tallentakaa kipuloruni. Minä rukoilen, että huominen menyy kauas tulevaisuuteen, ja että siellä taivaan rannas aurinko ruokkii kaikkia. Olkoon tiede mahtava ja äly kunnioittakaan sykkiväistä sielua. Minä rukoilen, että valkoisessa huomisessa lapsilla on rinta, johon tarttua. Tyttöjä ei ympärileikata, kettyjä ei jahdata. Naudan mahoissa kiertää seitsemänpäinen vanhus, sillä nurmet ja kirjastot kuuluvat kaikille, ja naisilla on 500 puntaa vuodessa ja oma huone, aivan niin kuin Virginia Woolf ennusti. Taivaan ukko, tulen haltia, päivän työr, päivinieda, tuulen vanha, piekka kallis, minä rukoilen teitä. Pulkaa pakanaiset sanani, taivaan kirjokanteen tallentakaa kipuloruni. Minä rukoilen, että yöstä tulee pehmyt ja lempeä, ja useimmat selviävät. Heikot saavat voimaa revontulten heijastuksesta, tulikaton temmellyksestä, pesän pehmeydestä ja esiäitien juuri itkusta. Ne, jotka taittuvat, surran ja haudataan, poltetaan ja muistellaan matkalla. Pysykööt vuoret paikoillaan, taivaan kansi saranoissaan, niihin, jotka on tottu minun mielessäni. Vielä rukoilen, että kerran minulla on muuttolaatikoiden sijasta honkaiset jalat ja vahva mieli, niiden välissä sellainen mies, että sen hieromiseen menee venäläiseltäkin 8 tuntia, muilta 12. Eikä se minua hylkää vaikka kompuroin, vaan nostaa pystyyn, sillä minä olen ollut yksin monta kuuta, enkä enää kauaa jaksa.
Ich lese in meine Übersetzung vor. Himmelsalter, Herr des Feuers, Sonnentochter, Bjaivinjeta, Herr des Windes, Bjergallis. Heute flehe ich euch an. Höret meine Heidenworte, schreibt meinen Schmerzensspruch an den Himmel. Ich bete, dass morgen möge ewig währen und dass am Horizont die Sonne alle Menschen ernähre. Dass die Wissenschaft machtvoll sei und der Verstand die pulsierende Seele achte. Ich bete, dass es im lichten Morgen eine Brust gebe für die Kinder, ihre Zuflucht. Dass Mädchen nicht beschnitten werden und Füchse nicht gejagt. Dass in den Mägen der Kuh der siebenköpfige Alte kreise. Denn Rasen und Büchereien gehören allen. Und dass die Frau 500 Pfund habe im Jahr und ein eigenes Zimmer, so wie Virginia W. es prophezeite. Himmelsalter, Herr des Feuers, Sonnentochter, Bjaivinjeda, Herr des Windes, Bjergallis, heute flehe ich euch an. Höret meine Heidenworte, schreibt meinen Schmerzensspruch an den Himmel. Ich bete, die Nacht werde freundlich und weich und dass die meisten überleben. Dass die Schwachen Kraft bekommen aus dem Schein des Nordlichts, des Feuerfuchses toben. Aus der Weichheit des Nestes, dem Wurzelweinen der Urmütter. Die, welche zerbrechen, mögen betrauert und begraben, verbrannt und im Gedächtnis behalten werden unterwegs. Mögen die Vulkane an ihrem Platz, der Himmelsdeckel in den Scharnieren bleiben, die geschmiedet wurden in meinem Kopf. Und weiterhin bete ich, einstmals statt Umzugskisten Kiefern als Beine und seelische Stärke zu haben. und dazwischen so einen Mann, dass selbst ein Russe 8 Stunden braucht, ihn zu massieren, die anderen aber 12. Und dass er mich nicht verlasse, wenn ich auch strauchle, sondern mich auf die Beine stelle, denn ich bin seit vielen Monden allein und halte das nicht mehr lange aus.
Ja, wie Sie sehen, die Antworten auf unsere Frage, was ist eine bessere Welt, waren sehr verschieden. Ich werde jetzt Ivana Saiko nur bitten, abschließend, dass sie den Dialog Künstler-Politik herstellt. Wir haben nur ganz wenig 5 Minuten. Und eine Frage im Namen der Autorin an Herrn Erlot. Also Sie, das ist Ihre Frage, es ist nicht abgesprochen, aber als Vertreterin der Autorin an Herrn Erlot stellt.
Naravno, nemamo mnogo vremena, pa će moje pitanje biti kratko i jednostavno.
Also, ich habe nicht viel Zeit, deswegen werde ich nur kurz und einfach fragen.
No, možda s obzirom na organizaciju koju predstavlja, ja bih postavila pitanje na koji način i kojim strategijama razdvojiti pitanje sigurnosti od pitanje straha pred drugim.
Da sie der Beauftragter der Bundesregierung für eine Organisation, die sich um Sicherheit kümmern soll, würde ich gerne fragen, wie kann man die Sicherheit, die Frage nach der Sicherheit von der Frage nach der Angst vor dem anderen trennen?
Dakle, kako sigurnost i kako nešto za čime svi težimo u ovom društvu i panici kojim se nalazimo, kako ipak je razdvojiti od toga, jer čini mi se da strah od drugog, to jest obećanje lažne, tog lažne sigurnosti je danas neko političko pitanje kojim se manipulira i kojim zapravo desnica nekako plaši društvo i stavlja ga u jedan osjećaj straha pred drugim i zapravo se na taj način negdje ruši zapravo neko moguće zajedništvo Europe zatvaranjem granica i zapravo vlačenjem u nacionalne ljušture koje se čine tobože sigurnim od onim za čime zapravo težimo za zajedništvom.
Ja, also da wir aus diesem Wunsch nach der Sicherheit, das ist mein Eindruck, sagt Ivana Saiko, auf den Wunsch nach der Sicherheit füttern wir auf gewisse Art und Weise die Ängste und diese Ängste vor dem anderen. Und mein Gefühl ist, sagt sie, dass damit mit diesen Ängsten von den anderen sehr stark in letzter Zeit manipuliert wird. Also es ist manipuliert wird mit den Angst. Und dass wir als Gesellschaft dadurch aber sehr viel verlieren und nicht unbedingt sicherer werden. Bedürfnis nach Sicherheit ist natürlich, aber indem wir die Grenzen verschließen, indem wir uns in unserer Gesellschaft abschotten, im Namen dieser Sicherheit spielen wir in die Hände derer, die eigentlich diese Angstgefühle ausnutzen. Und die Frage ist ja, was können wir in dieser Aporie, in dieser Dualität tun?
Ich glaube, dass es Sinn macht, an dieser Stelle nochmal auf die OSZE zu sprechen zu kommen. Angst vor dem anderen, das wollte die OSZE dadurch ausschalten, indem sie versucht hat, 57 verschiedene Teilnehmerstaaten auf bestimmte Prinzipien, auf bestimmte Regeln zu verpflichten. Die sind niedergelegt in 2 großen Dokumenten, in der Schlussakte von Helsinki von 1975 und der Charta von Paris für ein neues Europa 1990. Und die Idee war eigentlich, dass hier universale Werte, universale Prinzipien von allen Teilnehmerstaaten akzeptiert werden, auch feierlich unterzeichnet werden, dass man sich dazu bekennen muss. Und wenn alle Staaten sich tatsächlich daran halten würden, dann bräuchte man keine Angst voreinander haben. Dann würde diese Angst gar keine Substanz haben. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass das die ganze Zeit funktioniert hat, aber in letzter Zeit kommt eben eine sehr große Verunsicherung. Da muss ich automatisch auch zu dem Text von Serhii Jadan kommen, weil eben ein wichtiges Land, die Russische Föderation, gleich gegen mehrere von diesen Prinzipien verstoßen hat und damit natürlich auch so etwas wie eine Unvorhersehbarkeit geschaffen hat, was weiterkommt, ob noch weitere Verstöße, die gegen diese Regeln stattfinden, was zum Beispiel in kleinen Nachbarstaaten von Russland, etwa den baltischen Staaten, eine ganz große Rolle spielt. Also dieser Verstoß gegen dieses Regelwerk beunruhigt uns sehr, weil das ist im Grunde genommen die Substanz der europäischen Friedensordnung. Und die Frage ist, was macht man jetzt? Wir versuchen im Augenblick vor allen Dingen mit politischen Mitteln diesen Krieg zu beenden. Das dauert auch jetzt schon 3 Jahre, dass diese Versuche gemacht werden. Aber es gibt da dieses Minsker Abkommen mit 13 Punkten. Der erste heißt Waffenstillstand und noch nicht mal der wird tatsächlich beachtet. Das ist absolut schlimm für uns und das ist eine Herausforderung für die Politik. Aber wir bemühen uns eben mit immer wieder Ansätzen des Gesprächs, des Dialogs, der Überzeugungskraft, wenigstens die Beteiligten dazu zu bringen, dass sie dieses Abkommen tatsächlich auch umsetzen, was sie selber ja unterschrieben haben. Aber das darüber hinausgehende, um auch die Angst nicht vor dem anderen zu beenden, muss eigentlich sein, dass wir wieder alle Staaten, auch die wichtige und große Russische Föderation, dazu kriegen, diese Prinzipien, die sie selber mal unterschrieben haben, die sie selber mitentwickelt haben, auch tatsächlich wieder zur Grundlage ihres Handelns zu machen. Das muss das Ziel sein und das ist, glaube ich, die beste Strategie gegen diese Angst vor dem anderen.
Vielen Dank, Herr Erler, für diese Antwort. Wir sind Punkt um 4 Uhr fertig. Ich bedanke mich bei allen auf dem Podium, bei Ihnen für das Zuhören. Lesen Sie glückliche Wirkungen, lassen Sie sich von glücklichen Wirkungen inspirieren und einen schönen Tag noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.